Berlin, den 5. Juni 1942. Geheime Reichssache Vermerk. Betrifft technische Abänderungen an den im Betrieb eingesetzten und an den sich in Herstellung befindlichen Spezialwagen. Seit Dezember 1941 wurden beispielsweise mit 3 eingesetzten Wagen 97.000 verarbeitet, ohne dass Mängel an den Fahrzeugen auftraten. Die sonstigen bisher gemachten Erfahrungen lassen folgende technische Abänderungen zweckmäßig erscheinen.
Beim Lesen dieser Zeilen wird mir unweigerlich schlecht. Ich starre fassungslos auf diese Kopie eines SS-Berichtes, eines Vermerkes zur Optimierung und Verbesserung eines Gaswagens, also eines LKWs, in dem Menschen grausam umgebracht wurden. Bis 1941 insgesamt 97.000 Menschen. So steht es hier. Es ist April 2024 und ich stehe in dieser Ausstellung, in der die Polizei Niedersachsen die Rolle der Polizei im NS-Staat darstellt.
Einsatzbereit.
Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
Sie haben das Recht, gut zu hören.
Ich brauche frische Luft und verlasse den Ausstellungsraum. Die Recherche zu diesem Podcast Demokratieschutz macht etwas mit mir. Ich bin Bodo und seit über 30 Jahren Polizist. Ich frage mich, wie das zu dieser Zeit als Polizist gewesen sein muss. Wie würde ich mich als Polizist verhalten, wenn sich unser Land noch einmal verändern würde? So verändern würde. Gemeinsam mit meiner Kollegin Aileen, die im Büro gerade online recherchiert, wollen wir in diesem Podcast das Thema Demokratieschutz aus polizeilicher Perspektive beleuchten.
Bei meinen internen Recherchen bin ich auf einen Vortrag von Dr. Dirk Götting gestoßen. Er ist Leiter der Forschungsstelle für Polizei- und Demokratiegeschichte an der Polizeiakademie Niedersachsen. Dr. Dirk Götting beschäftigt sich intensivst mit der polizeilichen Geschichte für eine Stärkung der demokratischen Resilienz innerhalb der Polizei. Gespannt höre ich seinem aufgezeichneten Vortrag zu.
Herr Dr. Götting, auf unseren niedersächsischen Straßen hören wir im Rahmen von Versammlungen oft den Satz »Nie wieder«. Wenn Sie diesen Satz im Kontext Ihrer wissenschaftlichen Arbeit sehen, woran denken Sie dann?
Nun, die Gefahr bzw. die Wahrscheinlichkeit ist abhängig davon, worauf sich dieses »Nie wieder« konkret bezieht. Ich gehe davon aus, dass sich dieses »Nie wieder« auf den Verlust von Demokratie in der Weimarer Republik bezieht, die nationalsozialistische Machtübertragung, den staatlichen Rassismus und Antisemitismus, die Shoah und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber auch mit Blick auf die östlichen Bundesländer, auf die SED-Diktatur, ohne dass ich hier die NS-Zeit mit der ehemaligen DDR wirklich gleichsetzen möchte. Wir als nachgeborene Generation sind es gewohnt, die Geschichte generell oder in einem bestimmten Zeitabschnitt immer von jetzt aus zu betrachten, also die genannten historischen Ereignisse von 1945 nach 1933. Zumindest denken wir geschichtliche Abläufe und Entwicklungen immer bewusst oder unbewusst mit.
Allein dieser kurze Ausschnitt zeigt mir, dass wir uns mit unserer polizeilichen Geschichte auseinandersetzen. Dr. Dirk Götting wäre ein passender Interviewpartner zum Thema Demokratieschutz. Ich mache mich auf nach Nienburg und fahre ins Polizeimuseum. Hallo Dr. Götting, Sie sind Polizeihistoriker und Sie werden ja sicherlich auch sehr aufmerksam die politische Situation auf den Straßen beobachten. Was denken Sie da momentan drüber?
Naja, als Polizeihistoriker denke ich, es ist meist so, dass die Falschen aus der Geschichte lernen, so mein Eindruck. Aber es sind die falschen Lehren aus der Geschichte. Und das, was wir eigentlich als Demokraten, als Demokratiegeschichte daraus lernen sollten oder könnten, findet bei uns irgendwie nicht so wirklich einen Anklang. Das ist leider bedauerlich.
Wie würden Sie das einschätzen, wenn sich die politische Situation verändert? Wie verändert sich dann auch der Polizeiapparat, gerade im Hinblick auf 1933?
Ja, wir haben mit dieser Zeit zwischen 30 und 33 natürlich ein sehr starkes historisches Beispiel dafür, wie sich, was mit der Polizei auch passiert, wenn sich die politischen Vorzeichen ändern und wie dieser Verlust von Demokratie vorstatten geht. Also der Polizeiapparat verändert sich, wird verändert, wenn sich die politischen Vorzeichen ändern, weil die Politik hat das Primat über die Institution Polizei. Das heißt, es gibt in der Welt keine Polizei, die gefragt wird, ob sie mit politischen Veränderungen einverstanden ist oder nicht. Das heißt, wenn sich politische Verhältnisse ändern, verändern sich auch die Einflussnahme auf die Polizei und auch die polizeilichen Verhältnisse. Das ist nicht immer bei politischen Veränderungen gleich. Aber vor allem, wenn Rechte oder Rechtsextreme den Zugriff oder politischen Einflussnahme gewinnen, haben sie immer vor, auch die Polizei für sich zu vereinnahmen, um ihre autoritären Staatsvorstellungen im Zweifelsfall mit Gewalt durchsetzen zu können. Das ist historisch belegbar. Das ist immer so, dass rechtsextreme Rechte versuchen werden, die Polizei für ihre Zwecke zu vereinnahmen und damit auch einen sehr starken Einfluss und Umbau in der Polizei beginnen. Und das können wir 1930, 33 schon im Vorfeld beobachten. 1932 wurde im größten deutschen Land, Bundesland würde man heute sagen, in Preußen schon der Umbau der Polizei begonnen. Man hat Preußen, den föderativen Aufbau, die demokratische Struktur verändert, hat Preußen vom Reich mitregiert, hat die preußische Regierung abgesetzt und hat hier in dieser Form auch schon mit einem Umbau der Polizei begonnen. Und der Umbau, der 1933 dann in der preußischen Polizei vor allem beginnt, ist ein tiefgreifender Umbau, in dem von oben top-down auf der einen Seite die Leitungen ausgetauscht werden gegen echte und überzeugte Nationalsozialisten, aber gleichzeitig auch eine politische Säuberung stattfindet, indem Leute, Polizeiangehörige, die sich nach außen hin auch bewusst demokratiestärkend in Erscheinung getreten sind, von den Nazis entlassen wurden. Das war kein Wunschkonzert, die wurden entlassen. Und das in Zeiten von Millionen Arbeitslosen, das ist ein starkes Druckmittel. Und so haben wir von oben und aus der Fläche heraus Druck und es wurde auch die Denunziation gefördert. Also Kolleginnen und Kollegen aufgerufen, sich bei den neuen Chefs zu melden, wenn sie etwas vorzutragen hätten gegen Menschen aus der Polizei, die sich gegen die Bewegung gestellt hätten in der Vergangenheit.
Habe ich das gerade jetzt richtig verstanden, dass der Polizeiapparat systematisch bereinigt wurde von Kollegen, die kritisch gegenüber dem System waren und dass auch das Denunziantentum gefördert wurde?
Ja, also das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, also sehr früh, diente der politischen Säuberung und hat auch Denunziationen gefördert, das war ganz klar. Und es sollte auch die, ich sag mal so, überzeugte Nationalsozialisten oder Mitläufer haben natürlich hier versucht, auch für sich etwas dabei rauszuschlagen, indem sie andere denunziert haben. Die Nazis haben mit diesem Gesetz, das ist ein Beamtengesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, haben sie praktisch die, wie man heute sagen würde, die Staatstreue, die von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten erwartet wird, einfach umdefiniert. Es galt, die Treue zum nationalsozialistischen Staat zu beweisen. Und es ging nicht um Neutralität. Nein, wer sich nicht aktiv und sogar im Zweifelsfall nachweisbar hinter den nationalsozialistischen neuen Staat stellt, der ist als Beamtin oder Beamte nicht tragbar. Also die haben sozusagen das Beamtenrecht für ihre Zwecke missbraucht. Wir haben hier auch in Niedersachsen Beispiele dafür, dass schon 1933 Polizeiangehörige bestimmte Maßnahmen gerade gegen jüdische Bevölkerung nicht unterbunden haben. Also wenn die sogenannten Prangermärsche, also wenn von der Bevölkerung, von Nazis, jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht jüdische Ehepartner oder Freunde hatten, öffentlich durch die Straßen geführt worden und auch geprügelt wurden mit dem Schild um den Hals, ich bin Rasseschänder, dann haben wir Beispiel dafür, dass da Polizei dabei stand. Und wenn man sich überlegt, was ist das? Das ist zumindest Beleidigung, das ist Körperverletzung, das sind Straftaten. Aber die Polizei hat da nicht eingeschritten, ist da nicht eingeschritten. Das heißt auch, die Kolleginnen und Kollegen, oder vornehmlich waren es eben Männer, haben hier schon 1933 unterschieden und sind nicht mehr für alle Menschen in diesem Land im Schutz vor Willkür und Schutz vor Verbrechen gewesen. Und das zieht sich wie ein roter Faden praktisch durch.
Glauben Sie, dass die Polizei sich wieder so stark verändern kann, wenn diese Mechanismen greifen, wenn Dinge ausgehebelt werden in der politischen Situation?
Theoretisch ist alles möglich, aber ich bin da nicht so skeptisch. Also nochmal ganz kurz, um es nochmal deutlich zu machen. Das entscheidende Gesetz kam nach dem Reichstagsbrand. Der Reichstagsbrand Ende Februar wurde von den Nazis als ein Terrorakt gewertet. Und die Reaktion auf einen Terrorakt ist ein Antiterrorgesetz. Das ist klassisch, das ist immer so. Und ein Antiterrorgesetz stärkt die Exekutive, also die Polizei, zum Nachteil der Judikative, also der Gerichte, der Staatsanwaltschaften und des klassischen Rechtsschutzes und Rahmens. Das ist immer so. Und dieses Gesetz war das Gesetz zum Schutz von Volk und Staat, in Klammern, vor einem kommunistischen Terrorakt. Und mit diesem Gesetz haben die Nationalsozialisten dann ihren Umbau des Staates im Wesentlichen voranbringen können mit Unterstützung der Polizei, weil jetzt alle politischen Gegner unter Terrorverdacht gestellt werden konnten und per Liste von Polizei und Hilfspolizei, SS und SA verhaftet wurden. Unter Terrorverdacht. Und wer unter Terrorverdacht inhaftiert wurde, hatte keinen Anspruch auf einen Rechtsbeistand, hatte keinen Anspruch darauf, also wurde dem Richter nicht vorgeführt und war zeitlich unbegrenzt inhaftiert. Und dieses Gesetz, auch natürlich nur zeitlich befristet, hat Bestand gehabt bis zum 8. Mai 1945. Und deshalb wurde die Weimarer Reichsverfassung von denen nie aufgelöst. Also wenn man sich aber fragt, wie siehst du das heute? Also ich male da heute nicht so schwarz, weil wir auch diese Erfahrung haben und weil wir einen funktionierenden Föderalismus haben. Und auf Bundesebene haben wir eben keine Diktaturregierung, sondern wir haben, auch wenn das manche sagen, wir haben eine funktionierende demokratische Regierung, die so ist in die demokratischen Strukturen und gerade eben durch den Föderalismus ein starker Schutz, also viel stärker als in Ländern mit einer Mehrheitswahlsystem wie in den amerikanischen Staaten. Also hier schützt uns unser Föderalismus, glaube ich, ganz, ganz gut. Deshalb bin ich da nicht so negativ eingestellt. Auf der anderen Seite sind wir natürlich in der Polizei, wie die Menschen in diesem Land, gefordert, uns stärker vielleicht demokratisch für diese Werte der freiheitlichen Demokratie, Toleranz und Akzeptanz, Kompromissbereitschaft auch tatsächlich zu engagieren. Und das können wir tun. Und da sind wir als Polizei in besonderem Maße gefragt, weil wir als Polizei in unserem Handeln, täglichen Handeln, werden wir als am stärksten mit staatlichem Handeln gleichgesetzt von den Menschen. Also klar, wenn man Vertrauenswerte anguckt, das Bundesverfassungsgericht steht immer ganz oben. Aber wer von euch, wer hat denn schon mal mit dem Bundesverfassungsgericht zu tun gehabt? Aber Polizei kommt kurz danach. Und mit Polizei hat eigentlich jeder schon mal irgendwie zu tun gehabt. Und dass wir es in der Bundesrepublik und den neuen Ländern nach 89 geschafft haben, dass diese Umfragewerte zum Vertrauen in die Polizei in den 80% Größe rangiert, das ist Wahnsinn. Das hat es historisch noch nie gegeben. Und ich möchte mal die Länder aufgezählt haben, weltweit, wo das so ist. Das ist das Merkmal einer freiheitlichen Demokratie. Die Menschen vertrauen dem Gewaltträger im Staat. Und das müssen sie. Wenn wir uns nur mal vorstellen, dass jedes polizeiliche Handeln auf Misstrauen stoßen würde. Wir haben auch in der EU Länder, wo das Misstrauen der Polizei bei etwa 50-60% liegt. Das heißt, wir müssten bei jedem Einsatz damit rechnen, dass die Menschen es ablehnen, aggressiv sind und nicht mitmachen. Wir haben das in Teilen haben wir, erleben wir das gerade. Aber wenn das der Standard ist, dann können wir polizeilich gar nicht handeln. Da müssen wir gegenrüsten, sage ich mal. Da brauchen wir nur eins und eins zusammenzählen. Das ist Wahnsinn. Und Amerika macht es in Teilen, hat es historisch auch vorgemacht, wohin so eine Sackgasse führt. Und es ist aus meiner Sicht eine Sackgasse. Und Demokratiearbeit ist unser tägliches Handeln also. Und das brauchen wir nur noch ein bisschen bewusster machen und ein bisschen forcieren.
Das Vertrauen in die Polizei Niedersachsen ist so hoch wie nie. Aber was tun wir auch intern, um die Demokratie zu schützen?
Eben Menschen zu aktivieren, die bereit sind, sich für das freiheitlich-demokratische Selbstverständnis, für dieses Grundverständnis, positive Grundverständnis zu engagieren. Das ist in Polizei ein bisschen schwierig, weil das ist die positive Verstärkung. Wir sind nicht so sozialisiert. Also ich war in Mathe immer grottig schlecht in der Schule, aber das war auch das Fach, wo ich Unterstützung bekam, denn da bekam ich Nachhilfe. Geschichte war ich immer gut. Da hat sich aber keiner drum gekümmert. Da kriege ich auch keine Förderung. Und wir als Polizei sind da nochmal ein drauf. Wir loben keine Autofahrer, die sich an die Regeln halten. Wir sind es gewohnt, immer auf das Negative zu gucken. Und hier mal so einen kleinen Perspektivwechsel auch in der Polizei zu wagen, uns die Guten, die Positiven, die Starken oder die, ich sag mal, im Gedanken- und Haltungsstarken anzugucken und sie weiter zu stärken, damit die Gesamtorganisation dann vielleicht davon profitiert. Das ist der Hintergrund der Initiative Polizeischutz für die Demokratie, wie wir 2019 gestartet haben, um hier Menschen zu unterstützen, zu stärken, die vorbildlich für in der Organisation hinein wirken und Demokratiearbeit, kleine Projekte, Bildungsformate voranbringen, um das Thema, ich sag mal, in Bewegung zu halten. Und das funktioniert ganz gut. Wir haben mittlerweile 130 Menschen, die tatsächlich auch so eine Qualifizierung durchlaufen haben. Aber es gibt in den Behörden auch Unterstützerinnen und Unterstützer dafür. Es haben sich Strukturen gebildet in den Koordinatoren, in den Behörden. Und es ist eben nicht eine Beauftragung von einzelnen Funktionsträgern, sondern es kann sich jeder aus jedem Bereich der Polizei, auch Verwaltung, für das Mitmachen engagieren oder melden. Und dieser breite Bogen, der ist interessant. Und der Schulterschluss auch mit demokratischen Strukturen in der Polizei. Wir begrüßen sehr stark auch die Kolleginnen und Kollegen aus den Personalvertretungen, die ja auch ein demokratisches Mandat per se haben, um die informelle Polizeikultur ein Stück weit stärker demokratisch auszurichten. Also das ist uns ganz wichtig.
Bodo hier.
Moin Bodo, hier ist Aileen. Du glaubst es nicht, ich hatte gerade ein super spannendes Interview mit Dr. Dirk Götting. Er arbeitet im Polizeimuseum in Niedersachsen und hat mir gerade beim Rausgehen noch erzählt, dass sie ein spannendes Projekt innerhalb der Polizei haben, und zwar die Demokratiepaten. Kennst du das?
Ja, ich habe davon mal bei uns im dienstlichen Social Intranet gelesen. Wir haben da auch Kolleginnen und Kollegen, die dabei mitmachen bei unserer Dienststelle. Ich telefoniere mal.
Um einen Demokratiepaten für ein Interview zu finden, führt mich mein erster Weg in unser polizeiliches Social Intranet 015, unserer digitalen Dienststelle quasi. Während ich mich einlogge, fällt mein Blick noch auf das geöffnete Kommentarfenster unseres YouTube-Kanals der Polizei Niedersachsen, den wir hier administrieren. Wenn es um Hass und Hetze in der Gesellschaft geht, dann scheinen Social-Media-Kanäle ganz weit vorne zu liegen. Ich frage mich, was Menschen antreibt, sich derart unsachlich, destruktiv und teils rassistisch zu äußern. In diesem Moment öffnet sich ein Blogbeitrag von Richard, einem Demokratiepaten in meiner Dienststelle. Ich treffe den jungen Kollegen wenig später, der 2022 die interne Ausbildung zum Demokratiepaten bei der Polizeiakademie Niedersachsen durchlaufen hat.
Das sind 4 Module insgesamt, 2x3 Tage, also Modul 1 und Modul 2 zusammen und dann Modul 3 und Modul 4 in Lüchow an der Polizeiakademie. Und der Verein für Demokratie gegen Vergessen, die ja Kooperationspartner der Initiative sind, die unterstützen dort die Ausbildung, indem man einfach Impulse bekommt, also Vorträge zum Thema Rassismus-Sensibilisierung oder ähnliches, was es so für Möglichkeiten gibt, um das Thema präsent zu machen in den Behörden und einfach Input, gemeinsame Überlegungen, wie kann man was umsetzen in der eigenen Behörde.
Richard erzählt mir, dass er seit 2015 bei der Polizei ist und die meiste Zeit in der Bereitschaftspolizei verbracht hat. Die Aufgabe als Demokratiepate ist eine Zusatzaufgabe, zusätzlich zu seinem normalen Dienst. Auf die Frage, warum er das macht, hat er eine ehrliche und spontane Antwort.
Ich mache es, weil es mir wichtig ist, weil das Thema Demokratie wichtig ist. Demokratie ist unglaublich gut, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. Und das ist meine Einstellung als Polizist, das zu beschützen, ist unglaublich wichtig und was unglaublich Gutes. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Aber Demokratie ist nichts Selbstverständliches. Jeder muss seinen Beitrag dazu leisten, um die Demokratie zu schützen, um sie zu stärken, um sie zu bewahren. Und da ist Polizei ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es mir so unglaublich wichtig, dass wir bei diesen unglaublich schweren Themen, die wir in der Gesellschaft haben, die wir in der Polizei haben, dass wir da ganz, ganz viel dafür tun, dass sich jeder bewusst ist, dass wir als Polizei und dass alle Kolleginnen und Kollegen so gut wie möglich vorbereitet und unterstützt werden, diese Demokratie weiterhin zu bewahren.
Ein Stück weit bin ich fasziniert, dass das Thema Schutz der Demokratie für einen Menschen Ende 20 so wichtig ist. Auch das ist gesellschaftlicher Wandel. Als ich in dem Alter war, und das ist nun schon 25 Jahre her, habe ich das nicht so empfunden. Vieles war damals einfach selbstverständlich und auch die Demokratie war selbstverständlich. Findet sich das Thema heute aber auch im normalen dienstlichen Alltag wieder? Und vor allen Dingen warum?
Ja, auf alle Fälle, besonders durch die schon genannten Krisen, sage ich mal, die in den letzten Jahren auf uns zugestoßen sind als Gesellschaft und als Polizei, hat man natürlich darüber gesprochen, was bedeutet Demokratie, was macht das mit uns. Und auch durch viele Veranstaltungen, die wir anbieten, wird natürlich danach auch noch weiterhin darüber gesprochen, was man gelernt hat, was thematisiert wurde. Das heißt, es ist schon ein präsentes Thema für uns, das würde ich schon behaupten, ja.
Stellt sich für mich die Frage, was ist eigentlich die Aufgabe eines Demokratiepaten und womit beschäftigt er sich dann in diesem Kontext?
Also die Bildungsinitiative gibt uns allein die Aufmerksamkeit und den Raum überhaupt in der Behörde, das Thema präsent zu machen. Wie es dann genau in den Behörden abläuft, das kann sozusagen jeder Demokratiepate, jede Demokratiepatin ein bisschen selbst entscheiden. Also wir in der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen sind insgesamt 16 DemokratiepatInnen und 60 DemokratienetzwerkerInnen, so bezeichnen wir sie. Das heißt Personen, die sich freiwillig gemeldet haben, weil sie Lust haben auf das Projekt, weil sie gesagt haben, das ist wichtig, damit möchte ich mich auseinandersetzen, meinen Beitrag dazu leisten. Und in der Anfangszeit, also 2020, hat es dann so angefangen in den Behörden, haben wir uns zusammengesetzt und einfach überlegt, was können wir denn machen. Und jetzt mittlerweile bieten wir ganz, ganz viele Veranstaltungen, Vorträge und Workshops an, wo wir natürlich viel auch mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten zum Thema Rassismus, Antisemitismus, Extremismus, Querfeindlichkeit, also Demokratieschutz oder das Wort Demokratie ist ja unglaublich groß, da fallen unglaublich viele Themen mit ein. Und das machen wir glücklicherweise nicht nur polizeiintern, sondern öffnen uns für die Zivilgesellschaft. Das heißt, wir haben ganz viele externe Vereine und Referenten, die uns dabei unterstützen, das Thema ja präsent zu halten und aufzuklären und zu sensibilisieren. Dazu bieten wir natürlich auch Führungen an in Synagogen, in Moscheen, in Gedenkstätten, im Landtag. Das heißt, für uns ist es das Wichtige, Angebote zu machen für unsere Behörde, für unsere KollegInnen, um sich mit Demokratie zu beschäftigen und mit all den Facetten zu beschäftigen.
Wir haben in diesem Podcast zurückgeschaut und gesehen, wie bereits schon einmal die Polizei in diesem Land umgebaut wurde zu ihrem Nachteil. Dr. Götting sieht den Föderalismus als große, starke Chance dafür, dass sowas nicht wieder passiert. Was denkt Richard? Kann es passieren, dass die Polizei sich wieder aufgrund von politischen Gegebenheiten so umstrukturieren lässt?
Ich hoffe nicht und ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben mittlerweile viel gelernt aus der Zeit. Es gibt viele Apparate, die uns schützen, das Remonstrationsrecht zum Beispiel, also zu sagen, wenn Sachen angeordnet werden und wir sind nicht damit einverstanden zu sagen, nein, ich remonstriere, ich führe das nicht durch. Und allein durch die ganze Aufklärung, die unter anderem auch durch die Initiative entsteht, sensibilisieren wir natürlich extrem für Themen, klären auf für Themen. Und das ist die Hoffnung und daran glaube ich fest, dass wir dadurch nicht mehr dazu kommen. Nichtsdestotrotz kann es natürlich durch Politik zu Veränderungen kommen. Von daher können wir für uns als Polizei sagen, wir werden alles dafür geben, dass das nicht passiert. Wir sind natürlich trotzdem aber auch ein bisschen von der Politik abhängig.
Hannover, 11. April 2024. Vermerk. Podcast-Ausgabe. Wir haben für diesen Podcast bewusst einmal ein etwas untypisches Thema gewählt. Nichts ist selbstverständlich und schon gar nicht eine Demokratie. Sich schützend vor sie zu stellen, ist Aufgabe von Politik, Gesellschaft und Polizei. Letztere allein schon deswegen, um sich selbst zu schützen.